Leiden Sie an Übergewicht? Wir können Ihnen wirklich helfen. Das nachfolgende Video wird Ihnen präsentiert von www.unserekur.com.
Hallo und willkommen bei Steinzeit. Heute geht es um Tanz, es geht um Bewegung, es geht um spirituellen Tanz und mein Gesprächspartner heute ist Astrid Kobi.
Hallo.
Astrid, lieben Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Wir wollen heute mal ein bisschen abseits von diesen ganzen politischen Themen, die wir sonst haben, ein Thema besprechen, das dir selber sehr am Herzen liegt. Und zwar, wie man sich selbst durch Bewegung und Tanz quasi wieder in die Balance bringen kann und wie wir damit quasi auch uns selber als Menschen ein bisschen weiterbringen können. Wir haben uns letzten Sommer kennengelernt und ich fand dich spontan toll und habe gesagt, okay, ich muss dich unbedingt hier einladen. Und jetzt bist du da und jetzt sprechen wir über dein Buch, über Spirit Dance.
Ja. Ja.
Und wie bist du damals drauf gekommen? Also ich habe auf deine Homepage geguckt, ich war beeindruckt von deiner Karriere als Tänzerin. Du hast früher Leistungstanz gemacht auch, ja?
Genau, Leistungssport, ja. In Sachen lateinamerikanische Tänze und auch Standardtänze.
Das ist super anstrengend, wenn ich denke, da muss man ja stundenlang am Tag trainieren. Ja,
da war ich auch noch ziemlich jung, da war ich noch Studentin, da habe ich das auch noch gemacht.
Ja, wie viele Stunden gehen da am Tag allein fürs Training drauf?
Ja, also wenn man leistungsmäßig tanzt und auf Meisterschaften hintanzt, dann sind das schon jeden Tag 4-5 Stunden, die man trainieren muss.
Und das ist aber richtig Arbeit.
Ja, ja, das kann man sagen, ja. Hm.
Du warst sogar Vize-Europameisterin in einer Disziplin.
In Latein, ja.
In Latein. Wann war das?
Oh je, das ist viel zu lange her. Dann da war ich, wie gesagt, noch Schülerin und Studentin. Später bin ich dann Tanzlehrerin geworden, obwohl ich eigentlich Philosophie und Englisch studiert habe und auf Lehramt hingearbeitet habe. Aber irgendwann hat das Schicksal mich gewendet. War übrigens eine gute Idee.
Aha. War das für dich schon immer ein Thema? Körper, Bewegung, Aktion? Warst du schon immer ein aktiver Mensch?
Ja, natürlich. Also ich habe getanzt, seitdem ich denken kann. Und es war schon immer meine innere Leidenschaft, Gefühle nach außen zu bringen, kreativ nach außen zu bringen. Aber das Tanzen allein ist es ja nicht. In dieser Kombination, wie ich jetzt gelandet bin, habe ich ja auch den Ton mit hineingebracht und vor allen Dingen die Bewusstseinsarbeit. Mhm. Also diese drei Säulen, Tanzen, Tönen, ich sage bewusst nicht singen, weil jeder denkt, er muss leisten und mit sich selbst beschäftigen auf eine besondere Weise. Das ist die Kombination, mit der ich eben auch einen Selbstheilungsweg anbiete.
Ich muss da noch eine Frage stellen und zwar, ich habe auf deiner Homepage was entdeckt und zwar warst du mal Bundestrainerin für integrativen Rollstuhltanz und jetzt stelle ich mir vor, was ist das, Rollstuhltanz, wie funktioniert das?
Ja, die körperliche Ebene zu beobachten ist immer das eine. Ich habe in Amerika ein Jahr studieren dürfen und habe dort gemerkt, dass Behinderte dort in den Alltag integriert waren, in die Schule zum Beispiel. Es war also nicht die Idee, dass ein körperlich oder geistig Behinderter in einer Spezialeinrichtung ist. Die Amerikaner müssen ihre Schulen ja auch selber finanzieren. Mhm. Und so ist die Gemeinde eingebunden in die Pflege der Menschen, die einfach da aufwachsen.
Ja, ja.
Und so habe ich dann, als ich zurückkam, überlegt, wie man dieses Tanzen, was ich ja so liebe, nicht nur unter den schönen und den schlanken und den gut gewachsenen Menschen genießen kann, sondern dass jeder das Gefühl hat, er ist dabei und kann diese soziale Komponente des Tanzens eben auch in sich aufnehmen. Ja, und da kam die Bekanntschaft mit Frau Dr. Kompholz, die Direktorin für Tanz an der TU gewesen ist, zustande. Und sie erfand damals ganz in den Anfängen mit ihren Schülern von der Sporthochschule ein System innerhalb der Gymnastrada, das eben die Integration von Behinderten in den Sportalltag sozusagen nach außen brachte. Und da hat sie die Idee weitergegeben, ob ich nicht bereit wäre, aus meinem tanzsportlichen Aspekt mit ihr ein Programm zu entwickeln, wie man ein Fußgänger und ein Rolli, wie wir sagen, eine integrative Form des Tanzens finden, wo die Gesellschaftstänze dann praktisch umgesetzt werden.
Ja, ja. Das kann ich mir sehr, sehr toll vorstellen, weil viele Menschen, wenn sie nur weil sie im Rollstuhl sitzen, heißt ja nicht, dass sie nicht mehr am Leben teilnehmen wollen. Ja?
Genau. Ja. Und das war teilweise dann auch ein Schock. Da habe ich bei meinen Abschlussbällen dann plötzlich einen Showbeitrag eingeladen mit einer Rock'n'Roll-Formation. Und die Leute waren starr, also die haben sich kaum getraut zu klatschen am Ende. Und dann waren sie völlig verblüfft, dass diese Rollstuhltänzer und die Fußgänger, die da zusammen diesen Tanz absolviert haben, hinterher in einer Polonaise alle mit integriert haben. Aha, aha. Und dann war das Eis plötzlich gebrochen, ja, und plötzlich hat man gemerkt, wo ist das Problem? Ja. Die Idee war vor allen Dingen, wir haben uns Figuren ausgedacht, bei denen der Rollstuhlfahrer einen Vorteil hat. Also nicht die Idee, du sitzt im Rollstuhl und der andere zappelt hier vor dir herum, sondern klar, dass das Gerät des Rollstuhls auch klare Vorteile gegenüber dem Laufen hat. Schneller, wendiger. Mhm. Und so haben wir uns eben Figuren überlegt, wo die Leute dann baff waren und sagen, boah, dass das geht. Das ist ja Akrobatik.
Ja. Ja, ja.
Das hat sich natürlich inzwischen noch viel, viel weiter entwickelt. Ich habe damals als Bundestrainerin die Ehre gehabt, diesen Sport dann auch weltweit weitergeben zu dürfen.
Okay.
Mit vielen Schulungen, und inzwischen ist es ja eine feste Disziplin geworden.
Gibt es bestimmt auch Weltmeisterschaften. Und
natürlich.
Ja, okay, und das hast du mit auf den Weg gebracht.
Ja.
Okay, ja. Weil ich habe auch Rollifahrer in der Familie, und ich kann das gut nachvollziehen, dass es für die natürlich dann auch was Tolles ist, zu tanzen.
Ja, ja. Also es geht um die Lebensfreude.
Ja, ja.
Das ist natürlich mein Hauptthema überhaupt.
Ja. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du dann sagst, okay, du machst dein Hobby zum Beruf als Tanzlehrerin, das war ja nur logisch, dieser Schritt, aber dass du das dann noch weiterentwickelt hast. Hat sich das dann im Laufe der Zeit von alleine ergeben, oder war das von dir von Anfang an so, okay, ich muss das noch auf eine nächste Stufe bringen?
Nein, also die Arbeit, die ich jetzt mache, ist mir natürlich auch, würde ich sagen, nicht in den Schoß gefallen, aber wenn man die Signale, die einem durch Erleben in das Leben kommen, sieht und spürt, und auch darauf eingehen mag, dann, glaube ich, ist das Schicksal schon eine sehr weise Institution. wenn wir von falschen Wegen sprechen, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du auch eine berufliche Veränderung aufgrund einer Krankheit in dem Fall vollzogen hast. Ich habe die berufliche Veränderung vollzogen, weil meine Mutter krank wurde.
Oh ja, okay.
Also sozusagen eine familiäre, finanzielle Stresssituation, die mich dazu gebracht hat, plötzlich mein Konzept umzuwerfen. Mhm. Es war göttlich. Ich kann nur Danke sagen für diese Krankheit. Mhm. Also manchmal muss man nicht selbst krank werden, sondern es kann auch jemand anders für einen krank werden, damit eine Veränderung ins Leben kommen kann. Mhm. Mhm. Und insofern sehe ich das Ganze ja auch sehr verbunden. Es geht immer darum, die eigene Lebensaufgabe zu erfüllen, ein sinnhaftes Leben zu führen, und die Parameter, die dazu notwendig sind, die ergeben sich im Laufe des Weges. Es geht aber in meiner Arbeit darum, dafür ein Ohr zu bekommen, also ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen, ein Gefühl für die Situationen, die Signale, die in dein Leben kommen. Mhm. Muss ja nicht Krankheit sein. Ne?
Ja,
Also insofern habe ich dann Tanzlehrerin gemacht und habe dann gemerkt, aha, das hat mit Tanzen wenig zu tun, das ist ein Unternehmerjob. Hier musst du riesige Organisationen umsetzen. Also das sind Veranstaltungen, die können 15.000 Leute haben. Open Air ist alles Mögliche. Also man ist richtig gefordert auf allen Ebenen, organisatorisch, Menschenführung. Mhm. Man muss Werbung können, man muss texten können. Also
Manager.
Ja, ist eine absolute Managerposition. Mhm. Und in die bin ich sozusagen katapultiert worden. Wir waren sehr erfolgreich in Krefeld. Und ich habe eine große Schule übernommen, ich hatte viele Mitarbeiter, also ich musste ganz, ganz schnell umschalten. Und das hat mich eben dann auch in diese Freude gebracht. Man kann ja etwas, was man gerne tut, dann auch mit Freude umsetzen. Mhm. Aber es hat mir nicht ganz gereicht,
ja,
du hast schon recht.
Du hast auch einen wichtigen Menschen getroffen in deinem Leben, der Clemens Kubi, der... Wie seid ihr euch begegnet damals? Erzähl mal, wie war die Geschichte mit deinem Mann?
Hui, das ist sehr komplex. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben politisch miteinander gearbeitet. Ja. Wir sind im gleichen Ort gewesen, haben im gleichen Ort mit unseren Familien gewohnt.
Clemens Kubi ist sehr politisch aktiv gewesen.
Genau, ja, ja. Wir haben in Garching gewohnt, da wo der erste Reaktor Deutschlands gebaut wurde, als Forschungsreaktor. Und nach den vielen Jahren, in denen Kernkraftwerke entstanden sind, wo natürlich auch der Unfall von Tschernobyl passiert ist, hat man sich dann entschlossen, in Garching eine neue Neutronenquelle zu bauen, die wissenschaftlich gesehen jetzt nicht notwendig war, die einen anderen politischen Hintergrund hatte, nämlich den hochangereichertes Uran zu produzieren für die Möglichkeit, dass wir als Atomkraft in Deutschland im Sicherheitsrat sitzen. Also diesen Bogen nur so auf die Kürze. Und da haben sich alle empört, die natürlich gemerkt haben, wenn so ein Unfall passiert wie Tschernobyl, dann werden wir nicht informiert, dann spielen unsere Kinder in dem verseuchten Sand und keiner sagt uns was. Das hat uns sehr geschockt. Damals ist die Initiative Bürger Mütter gegen Atomkraft entstanden, wo ich auch Mitglied bin. Ja. Und in dieser Verbindung haben die Familien in Garching sich ganz einfach zu einer Bürgerinitiative zusammengetan, um dafür ein Bewusstsein zu erwecken in den Leuten. War schwierig. Ja. Denn am Ort wohnten natürlich genau die Wissenschaftler, die finanziell von diesem Projekt abhängig sind.
Ja.
Und damit auch ein bisschen diese Gefahr niederspielen. Das ist ein Verdrängungsmechanismus, der sehr natürlich ist.
Natürlich. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe.
Genau.
Ja. Das kennen wir dann alle. Ja.
Naja, und dann standen wir zusammen bei einer großen Demo auf der Bühne. Er hatte ja nie Zeit. Und dann habe ich ihm seine Rede geschrieben, sicherheitshalber, ich wusste ja nicht, ob der reden kann. Und dann standen wir in der Moderation oben und dann gab ich ihm den Zettel und dann hat er mir einen Blick zugeworfen, den werde ich nie vergessen. Ich wusste, dieses Paper kann ich jetzt in den Müll schmeißen. Und dann haben wir aber trotzdem eine sehr launige Moderation gemacht.
Okay, und das war der Beginn quasi?
Ja, das war so der erste Funke, dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert.
Ach so, okay, dann war es nicht ganz spontan, ja. Die Geschichte mit Clemens ist natürlich auch deswegen interessant, weil ihm auch eine sehr wichtige oder dramatische Erfahrung passiert ist. Er hatte damals einen Unfall, er war danach querschnittsgelähmt und hat sich, oder ich weiß nicht, ob er sich selbst geheilt hat, aber es kam zu einer gewissen Art von Heilung, die recht ungewöhnlich verlaufen ist. Ja. Ihr habt hinterher dann die Europäische Akademie für Selbstheilungsprozesse mit aufgebaut. Das war 2005, wenn ich es richtig gelesen habe. Mhm. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, Clemens hat vor 35 Jahren einen schweren Unfall gehabt. Der ist aus dem Haus, also aus dem vierten Stock gefallen auf Beton und war komplett querschnittsgelähmt. Und aus dieser Klinik, und das ist schön, weil wir hatten ja vorhin im Interview auch die Frage, wann werden Patienten gesund und wann werden Patienten eben nicht gesund bei gleicher Therapie. Das ist genau das Faszinierende, worum es jetzt geht. Er lag in der Querschnittsklinik in Heidelberg und ist in dem Jahr als einziger auf zwei Füßen rausgelaufen. Und die Ärzte haben es als Spontanheilung bezeichnet. Haben nur gesagt, du, ich kann dir nicht erklären, warum du gesund geworden bist. Am besten schickst du mal ein gutes Gebet nach oben und sagst Danke. Und so jemand wie Clemens Kubi, dem hat das natürlich nicht gereicht als Dokumentarfilmer, hat er dann in Dankbarkeit für diese Heilung einen Weg beschritten, der ihm erst gar nicht so bewusst war. Er hat sein Leben ab dem Moment radikal geändert.
Ich habe einen sehr kritischen Artikel gelesen zu Clemens, dass es darum ging, dass das gar nicht stimmt, dass er querschnittsgelähmt war, dass das quasi nur eine Teillähmung war, die oft immer wieder kommt. Du hast ihn persönlich jahrelang begleitet, ihr wart verheiratet. Was sagst du zu diesem Vorwurf, dass er gar nicht wirklich gelähmt war und das alles nur quasi jetzt vorgeschoben wird, um das ganze Projekt weiter voranzubringen?
Ja, das ist natürlich immer so. Wenn wir zum Beispiel einen Krebspatienten haben, der zum Sterben heimgeschickt wurde von der Medizin und dann bei uns eine Methode erlernt, mit der er sich komplett gesund machen kann, in sehr kurzer Zeit, meinetwegen in 3 Monaten, dann ist es natürlich auf der physischen Ebene sehr schwer zu verstehen. Und es kommt sehr, sehr häufig vor, dass dann die Frage ist, war das die richtige Diagnose? Hat man da vielleicht eine Fehldiagnose vorliegen? Ich meine, ich habe das Röntgenbild gesehen, ich bin selber mit nach Heidelberg gefahren. Er hat ja nochmal einen Retake gemacht, er hat ja nochmal einen Film gedreht über seine Heilung. Und auch heute ist zweifelsfrei nicht zu erklären oder so rum gesagt, kann ein Arzt nur sagen, ja, Sie haben die Lähmung ja eigentlich immer noch. Wieso kommen Sie hier in den Raum rein?
Also aufgrund der medizinischen Befunde kann man sagen, der müsste eigentlich jetzt im Rollstuhl
sitzen. Der müsste im Rollstuhl sitzen,
okay.
Das heißt, heute versteht man aufgrund der neuen Forschungen besser, wie sich Nervenbahnen neue Wege suchen. Auf der physischen Ebene können wir das alles beobachten, ist ja auch alles richtig. Nur mich interessiert mehr, dass dahinter oder uns halt interessiert, was ist der Grund dafür? Also was muss als Impuls passiert sein, damit diese Neuronen, damit diese Zellen den Wunsch haben und auch die Fähigkeit haben, neue Verbindungen zu knüpfen. Und in dem Zusammenhang hat er dann eine sehr, sehr große Welttour gemacht zu allen Menschen, die in irgendeiner Form nicht medizinische Heilprozesse fördern, um herauszufinden, was heilt denn überhaupt? Also es geht um das Prinzip Heilung praktisch. Und da ist eben rausgekommen, dass eigentlich die Methode unerheblich ist. Also die Methode ist überhaupt nicht das, was wichtig ist. Wir können uns stundenlang über verschiedene Methoden unterhalten, aber wir vergessen, dass wir eigentlich geistig seelische Wesen sind. Also es geht um unser Selbstverständnis. Was meinen wir, wer wir sind und wie wir überhaupt funktionieren? Und wir funktionieren eben nicht primär auf der physischen Ebene, sondern so wie in der Physik, es braucht immer, am Anfang war das Wort, einen geistigen Impuls für etwas, was sich materialisiert. Also nichts im Universum, das es gibt, dem muss irgendwas vorausgehen. Ich meine, das Glas, wie es hier steht, dem geht voraus die Idee, so ein Glas zu schöpfen. Ja, sonst würde das Glas gar nicht in die Welt kommen. Es fällt ja nicht vom Himmel. Und so ist es im Grunde mit allen Dingen. Und wenn man das auf sich selber mal überträgt, dann gibt es ja auch für jede Zelle, die in diesem Körper ist, und davon gibt es ja Millionen, Billionen.
100 Billionen haben wir schon mal gelernt.
Ja. Für diese Zellen gibt es einen geistigen Impuls und für deren Verhalten natürlich auch. Mhm. Und wenn man diese Idee konsequent zu Ende führt, dann heißt es, welcher Impuls ist denn das dann? Mhm. Und auch wenn wir jetzt noch nicht in einer Anderswelt waren, aber es muss irgendwas geben, eine Energie, die diesen Impuls gibt. Und nennen wir ihn einfach mal geistig-seelischen Impuls. Mhm. Und in dem Zusammenhang haben wir dann festgestellt, dass das Denken unser Sein bestimmt. Mhm. Das heißt, jeder Gedanke, ob das unser Weltbild ist, ob wir meinen, dass dieses Wasser gut ist oder schlecht ist, macht unser Leben aus. Und da gibt es ja von Emoto diese wunderbaren Untersuchungen, dass man ein Glas Wasser, und da haben wir ja eine wunderbare, ich trinke auch mal gerade.
Trinken wir auf Emoto, der leider schon viel zu früh gestorben ist.
Ja, es gibt übrigens gute Nachfolger. Hier am Bodensee gibt es ein Lebensmittelforschungsinstitut, bei dem wir gedreht haben. Und da haben wir aus dem Bodensee 3 Gläser Wasser geschöpft und haben die nebeneinander gestellt. Das Filmteam im Raum wurde informiert, macht ihr mit? Die haben gesagt, na, glauben wir nicht dran, aber wir machen jetzt mal mit. Ja, wir unterstützen das. Und dann hat der Versuchsleiter gesagt, konzentriert euch doch mal auf das erste Glas und schickt dem mal lauter gute Gedanken. So nach dem Motto, wow, das ist ein schönes Quellwasser, mein Gott, da würde ich jetzt gerne trinken, das sieht schon so toll aus, so klar und so sauber und riecht gut. Eine Minute, okay. Und dann sagt er Stopp. So, das mittlere Glas haben wir überhaupt nicht beachtet, standen aber alle nebeneinander. Und das dritte Glas, da hat er jetzt gebeten, so jetzt bitte mal alle Hassgedanken von allen Leuten, okay, die hier im Raum Gedanken.
Negative
Schwingungen. Ja, du, das ist bestimmt, das kann man gar nicht trinken, das ist bestimmt verseucht aus dem Bodensee. Würdest du Bodenseewasser trinken? Nein, um Gottes Willen. Ne? Nur negative Gedanken. So, und dann zum Schluss sagt er Stopp. Und untersucht diese Wässer auf ihre kristalline Form hin. Mhm. Das erste mit Liebe beschickte Wasser, was passierte, da waren lauter kristalline Formen im 45-Grad-Winkel. So wie die Sternchen, die man sieht bei einem Schneekristall. Mhm. Also wunderbare Blütenformen, wie er sagt, wie er es bei Untersuchungen von Quellwasser findet.
Mhm. Organische, harmonische Strukturen.
Genau, aber besonders rein. Ja. Das mittlere Glas hatte ungefähr halbe rechtwinklige kristalline Formen und spitzwinklige kristalline Formen. Und das dritte, mit Hass beschickte Wasser, hatte lauter rechte Winkel. Okay. Kristalline Formen im Sinne vom Stadtplan von New York. Praktisch quadratisch gut. Das würde also auch erklären, warum. Also, ach so, und das ist das, diese kristalline Formen, die er findet, wenn er Brackwasser untersucht hat. Das heißt, es hat so einen kleinen Impuls gebraucht, eine Konzentration. Und mich hat ja verwirrt, was ist mit dem mittleren Glas? Warum hat das nicht unsere Energien abbekommen? Das heißt, wir können mit den Gedanken nicht nur Materie verändern, wir können auch die Adresse treffen. Mhm. Deswegen, wenn man sagt, der böse Blick oder so, wenn ich jemanden mit schlechten Gedanken beschicke, dann ist es natürlich schlecht für den. Aber der muss in Resonanz gehen. Wenn den das nicht interessiert, wenn einer auf der Straße zu dir sagt, du bist eine doofe Nuss, ne, dann interessiert dich das unter Umständen gar nicht, der wirkt sowieso besoffen. Mhm. Ja? Aber wenn das dein Arzt zu dir sagt, dann ist es vielleicht schon gravierender. Mhm. Ja, dann, oder deine Frau zu dir sagt, dann trifft dich das mehr. Ja, also dann gehst du mehr in Resonanz. Und das sind die beiden Prinzipien. Ja. Das heißt, wir haben in unserer Welt diese Idee von Impuls und Reaktion. Das heißt, es gibt überall einen geistig-seelischen Impuls und eine Reaktion im Körper zum Beispiel. Ja, ja. Und wir haben das Resonanzprinzip. Das heißt, man muss es auch wollen. Man muss es auch nehmen wie ein Empfänger. Mhm. Das ist so der grobe Raster. Das heißt, Clemens hat mit seinen ganzen Reisen zu den Schamanen dieser Welt festgestellt, dass die Rituale immer dann wirkten, wenn der Klient auf das Glaubenskonzept eingestiegen ist.
Also wenn einer gesagt hat, es funktioniert sowieso nicht,
kannst du es vergessen.
Hat es auch nicht funktioniert.
Nein. Du kannst zwar kurzzeitige Wohlfühleffekte erzielen. Aha. Und es ist auch so, wenn ich jetzt auf die Medizin Bezug nehme, was wir können auf der physischen Ebene, wir können Symptome behandeln. Mhm. Aber wir können in dem Sinn nicht heilen, sondern heilen tut sich der Mensch immer selbst. Das haben ja ganz berühmte Ärzte auch schon gesagt. Denn die Bereitschaft, etwas anzunehmen, die ist die Voraussetzung. Mhm. Wir kennen das ja. Jeder Arzt sagt, die Kooperation des Patienten ist notwendig.
Mhm. Das erinnert mich jetzt an das Gespräch, das ich mit dem Dr. Jochen geführt habe vor kurzer Zeit. Nämlich, dass er gesagt hat, man versteht bis heute noch nicht, warum die eine Therapie bei der gleichen Erkrankung beim einen hilft und beim anderen nicht hilft. Das heißt also, beim einen ist es so, dass er in Resonanz geht und es auch annimmt und sagt, okay, das ist es jetzt, ich lasse mich darauf ein, hilf mir, egal ob das jetzt schulmedizinisch oder alternativ ist. Und beim anderen sagt, ach, das glaube ich sowieso nicht und ich muss sowieso sterben. Also genau. Das Mindset, der Gedanke formt dann im Endeffekt die Aktion.
Prinzipiell ja, aber es braucht noch mehr dazu. Also es wäre zu simpel. Mhm. Das Wichtigste ist, dass das Glaubenskonzept oder die Autorität des Behandelnden in dem Glaubenskonzept etwas auslöst, wo genau das Problem, warum diese Krankheit da ist, verändert wird. Aha. Also ich sehe Krankheit als ein Telefongespräch oder ein Telefonklingeln. Aha. Stell dir vor, das Telefon klingelt, du rennst rum, suchst einen Hammer, suchst und suchst, das klingelt und klingelt, du suchst den Hammer, jetzt endlich hast du einen Hammer gefunden und schlägst auf das Telefon ein.
Okay, so nach Motto, ich will es gar nicht annehmen, dass die Nachricht andere erreicht
Möglichkeit
mich nicht.
Ja. Genau, ja. Wäre gewesen, abnehmen und hören, was der andere zu sagen hat.
Ein schönes Bild.
Das heißt, was meine Arbeit ist, ich helfe Menschen, auf ihren Körper zu hören. Mhm. Ein größeres Ohr für sich selber und seine innersten Bedürfnisse zu bekommen. Aha. Um zu wissen, wo der Hase eigentlich hinlaufen möchte. Ja, ja. Denn wir sind so getunt, dass wir 90% unserer Zeit damit verbringen, intellektuelle Fähigkeiten zu generieren oder mhm. auch zu bewerten, im Positiv zu bewerten, in der Schule beispielsweise. Die Kinder werden immer dann gut benotet, wenn sie eine reproduzierende intellektuelle Leistung bringen, aber nicht, wenn sie im emotionalen Bereich sagen, ja, ich spüre, dass ich das machen möchte. Mhm. Ja, also dieses Unterscheiden zwischen ich wollen und es möchten oder innersten Bedürfnissen, das haben wir nicht gelernt. Und das ist das, was ich versuche, eben im Nachhinein als Präventionsmaßnahme und natürlich auch Selbstheilungsmaßnahme mhm. weiterzugeben. Und das geht über Tanzen und Tönen besonders gut, weil wir hier sehr spontan sein können mhm. und sehr bei uns und in unserer rechten Gehirnhälfte sein dürfen.
Nimm uns mal ein bisschen mit in dein Klangzentrum, Tanzzentrum. Ich weiß nicht, wie du das bezeichnest. Wie läuft das so im Allgemeinen ab? Du hast ja auch verschiedene Programme, die du anbietest. Ich habe zum Beispiel Choreo Dancing gefunden, Free Dancing, Moving Voice. Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie läuft das da ab?
Ich muss dazu sagen, das Programm ist darum sehr vielfältig und sehr groß aufgefächert, weil es natürlich auch immer bedeutet, ich möchte einen Menschen treffen in seinem Bewusstsein. Also die Wirkungsweise einer Maßnahme ist abhängig von dem Status, in dem ich bin. Mhm. Das Wort Status verwende ich in meinem Buch ja auch. Das ist der erste Schritt der Selbstheilung, um zu wissen, wo stehe ich überhaupt? An was glaube ich denn überhaupt? Was wirkt für mich? Wirklichkeit ist das, was wirkt. Mhm. Und das war auch die entscheidende Sache, die ich mit Clemens herausgefunden habe in seiner Rückschau, sein erstes Buch, als er anfing zu beschreiben, wie er gesund geworden ist oder eben was da passiert ist, kamen seine alten Schmerzen zurück. Ah, ja. Das heißt, in diesem Augenblick ist eine Zellerinnerung aktiv geworden, die uns natürlich sehr verwirrt hat. So kraftvoll sind die Gedanken, dass eben auch ein Trauma, was viele, viele Jahrzehnte in dem Fall zurücklag, so präsent zurückkommen kann, ohne dass man jetzt sagt, man ist noch krank. Mhm. Aber der Schmerz ist noch da, um ihn zu erinnern. Schmerz hat eine Funktion. Noch einmal das Prinzipielle zu verstehen, worum es denn überhaupt bei der Heilung ging. Denn irgendwas ist ja schiefgelaufen, wenn eine Krankheit auftaucht. Mhm. Und so ist es bei meinen Tanzangeboten. Ich versuche natürlich im Präventionsbereich die Menschen an der Lust zu tanzen, zu tönen, erstmal abzuholen. Ohne den Hintergedanken, dass da groß was geheilt werden muss. Sondern einfach im Sinne von Seelenpflege sozusagen spielerisch den Zugang zu sich selber zu erhöhen. Mhm. Das ist die Idee. Und dann gibt es natürlich Vorträge, Workshops und Seminare, bei denen eine gezielte Selbstheilungsarbeit angeboten wird. Mhm. Nach dem 5-Punkte-Programm, was ich in meinem Buch beschreibe, ganz praktisch, um Übungen zu lernen, mit denen ich selber einen tieferen Zugang zu mir finde und eben Dinge erkennen und auch wandeln kann.
Mhm. Da gehen wir gleich drauf ein, auf deine 5 Punkte. Aber dieses Choreo-Dancing ist ja klar. Das ist,
das ist das traditionelle
genau. Tanzen, Schrittfolgen, Lateinisch oder wie auch immer.
Genau, das mache ich natürlich in der Form nicht mehr so, sondern eher immer inspiratorisch. Ne? Mhm. Also ich gebe Choreografie-Elemente als Basis für kreative Selbstentwicklung.
Und dieses Freedancing hat mich interessiert, weil meine Erfahrung ist, dass der durchschnittliche Europäer oder weise Mensch eher so ein bisschen stöckern ist. Also wenn ich Amerikaner anschaue, wenn ich sehe, wie Schwarze tanzen, wie Latinos tanzen oder so, da ist es eine einzig fließende Bewegung. Und wenn ich früher in Clubs oder Diskotheken oder wenn ich einfach sehe, wir Weißen, wir haben einfach ein bisschen Stock im Arsch, ja, sage ich mal so. Da bin ich ganz froh, dass du den Menschen da ein bisschen Anleitung gibst, um ein bisschen aus sich rauszukommen. Warum haben wir denn da, gerade wir Deutschen, so ein Problem damit, uns körperlich zu bewegen? Wir sind immer so straight, so verkrampft, und wenn man sie dann mal löst, dann kommt dann irgendwas. Ist das unsere Mentalität, dass wir da so ein bisschen hölzern sind, oder was denkst du, woran das liegt?
Ja, natürlich. Da kann man sehr schön den Zusammenhang zwischen Geist und Körper sehen. Wir sind ordnungsliebend. Mhm. Deutsche sind sehr gründlich und sehr
strukturiert,
ja. Sehr ratioorientiert, und Intuition kann man ja nicht ordnen. Ja. Also etwas Spontanes lässt der Deutsche nicht so gerne zu, weil es seinen Wunsch nach Übersicht und Kontrolle in Unordnung bringt. Mhm. Also insofern ist Tanzarbeit auch eine geistige und politische Arbeit.
Interessant, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, ja.
Der Südamerikaner ist unordentlicher und freier, und der Afrikaner ist körperbezogener, ja, natürlich sehr viel körperbezogener. Man kann am Körper ablesen, und noch stärker natürlich am Atem und an der Sprache und am Gesang, wie viel Verbindung ein Mensch mit sich selbst hat. Mhm. Und da liegen wir in der Hitparade noch vor den Japanern.
Welch Wunder, ja.
Ja, aber wir liegen schon ziemlich weit unten. Also wir sind ein Volk, was sich sehr rationalisiert hat, im Sinne von, der Fokus ist auf der linken Gehirnhälfte. Und wir sollten oder tun gut daran, wieder mehr Bezug zu uns selber zu bekommen. Und
links ist die Ratio, oder?
Links ist die Ratio und rechts ist mehr so die
intuitive Seite. Ja. Mhm. Okay. Das heißt, wenn die Menschen dann zu dir kommen, dann brichst du diesen Panzer auf und sagst erstmal so, jetzt lass erstmal fallen, dieses ganze, den Kontrollwahn, den wir Deutschen haben, so rechtwinklig und alles super perfekt organisiert, und dann einfach loslösen. Was passiert dann mit den Menschen, wenn du sie quasi so ein bisschen anleitest und da so ein bisschen sich zu öffnen? Was hast du da beobachtet?
Sie lächeln. die werden einfach glücklich.
Ja, ja.
Also Glück ist ja auch eine Fähigkeit, etwas Schönes zu empfinden. Mhm. Also Ratio heißt ja auch, dass man einen vernünftigen Grund für sein Lachen haben muss. Aber ich mache ja auch Lach-Yoga, da hast du keinen vernünftigen Grund, um zu lachen. Dann merkst du ganz einfach, und das wird jeder Mediziner nachvollziehen können, dass ein dreiminütiges Lächeln, auch wenn du keinen Grund dazu hast, physiologische Veränderungen nach sich zieht. Also man kann von beiden Seiten arbeiten.
Lach-Yoga.
Ja.
Also sind das dann einfach nur Lächelübungen, oder macht ihr dann die ganzen Stretch-Übungen und lächelt dabei?
Nein, es geht um unabsichtliches Lachen.
Okay.
Und absichtliches Lachen. Also dass man merkt, dass Lachen eine Wirkung im Körper hat. Mhm. Und dass es ansteckend wirkt.
Ich kenne es von Lachseminaren.
Genau.
Wo sich Gruppen in der Früh vor der Arbeit erstmal treffen auf einem Sportplatz, 100 Leute, und alle fangen 5 Minuten Vollgas zu lachen an. Ja.
Genau.
Und dann lachen aber alle wirklich.
Ja, genau. Und bei mir ist es halt so, ich schaffe Mantren, mit denen Fröhlichkeit aufkommt. Mhm. Der Song Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Mhm.
Ja,
der Körperzellenrock ist ja sehr kultig geworden, dadurch, dass er bei jedem wirkt. Mhm. Ganz egal, man sieht ja im Internet viele Leute, die so kleine Filmchen gemacht haben, ob das Punker sind oder ob das Manager-Trainings sind, die plötzlich mit diesem Song eine Motivation erzeugen. Es geht darum, den Zusammenhang zu merken zwischen dem Denken und dem Körper.
Das ist übrigens der Overmind des Tages heute, weil ich habe mich in der Vorbereitung des Gesprächs, habe ich mir das angeschaut, ein paar Videos dazu, und ich kriege es heute nicht mehr aus dem Kopf raus.
Ah, jede Zelle meines Körpers ist glücklich.
Ich bin den ganzen Tag in meinem Frühstück schon.
Das ist die Wirkung, ja. Ja, und inzwischen ist ein zweites Album entstanden, zusammen mit dem Buch, in dem dann auch ein bisschen Meditationen natürlich drin sind und besinnliche Sachen oder auch Sachen, die einen nachdenklich machen, die einem helfen, bestimmte Haltungen in seinem Leben zu überprüfen, um in seine Mitte zu kommen, seinen Atem zu spüren. Der Atem ist für mich eine sehr zentrale Sache. Mhm. Ich arbeite ja mit einer Form von Tai Chi Gong, nenne ich das, einer Mischung inspiriert aus den chinesischen Tai Chi und Qigong. Getanzter Atem nenne ich das. Mhm. Und da kannst du eben auch ein Gefühl für dich bekommen, für deine Befindlichkeit. Wie geht es dir denn wirklich? Und dann kannst du vielleicht auch durch deine Bewegung deine Befindlichkeit verändern lernen. Mhm. Das ist ganz spannend. Mhm. Da würde ich gerne noch mal auf den entscheidenden Punkt kommen, den wir noch nicht angesprochen haben. Warum funktioniert denn das, was wir da entdeckt haben, Clemens und ich? Der entscheidende Faktor war nämlich, dass er Dokumentarfilmer war. Er war es gewöhnt, Dokumentarfilm, da stellen sich die Leute ja manchmal etwas Wahres vor. Wahrheit ist ja auch wieder eine subjektive Sache. Ein Dokumentarfilmer sieht die Sache aus seinen Augen. Und ein anderer würde den gleichen Dokumentarfilm vielleicht ganz anders drehen. Mhm. Die Subjektivität des Erlebens ist die eine Geschichte. Und die andere ist, dass du dir auch deine Welt gestaltest. Mhm. Das heißt, wir geben jeden Tag über jeden Event, der passiert, ein Plus oder ein Minus ab. So sind wir gewöhnt, die Welt zu ordnen, ne, in unserem Kopf. Damit gestalten wir aber auch unsere Befindlichkeit. Also wenn ich sage, naja, also so modern finde ich den Raum auch nicht eingerichtet, ne, dann habe ich schon eine Haltung von Zweifel, Skepsis. Wenn ich aber sage, Mensch, ist der bunt, da gibt es ja viele Aspekte, wow.
Was für ein tolles Bild.
Ja, da ist dies und da ist das und da sind ganz neue Farben. Ja, dann nehme ich das mit einer ganz anderen Haltung auf. Und wir wissen selber, dass eine und dieselbe Situation von verschiedenen Menschen vollkommen unterschiedlich empfunden werden kann. Mhm. Nun nutzt es nichts, dem anderen zu sagen, jetzt denk aber mal positiv. Sondern wenn es jetzt um wirklich schwere Krankheiten geht, dann geht es darum, herauszufinden, warum denkt er negativ über die Sache. Was ist in deinem Leben passiert, dass du das negativ abgespeichert hast? Mhm. Und dazu muss man ein Weltbild haben oder kann man haben, was ein bisschen erweitert ist. Also wenn man die Möglichkeit mit in sein Leben nimmt, dass der Mensch nicht nur diese eine Person ist, die da sitzt, sondern vielleicht dahinter eine seelische Person sitzt, die unabhängig von dem physischen Körper alles registriert und alles aufnimmt und alles sich merkt, bis für das nächste Leben und das übernächste Leben, und spielt diese Erfahrung in das neue Leben hinein, im Sinne von Lebensaufgabe. Mhm. Also nur das, was relevant ist für unsere Lebensaufgabe, spielt für uns jetzt hier eine Rolle. Mhm. Denn es wäre völlig chaotisch, wenn wir uns an alles erinnern könnten, was je passiert ist in unseren vielen Leben, sondern es geht nur um die Essenz. Und darum geht es für mich in dieser Arbeit im Wesentlichen darum, sein Körperbewusstsein zu erhöhen, seinen Bezug zu sich selbst, zu seinem Inneren zu bekommen, und aber auch zu verstehen, welche Lebensaufgabe habe ich denn mir persönlich hier vorgenommen in diesem Leben. Wenn ich in diesem Leben so inkarniert habe, dass ich diese Eltern wollte, diese Gene mir geholt habe, diese DNA brauchte, um der Mensch zu sein, der ich jetzt bin, um die Lebensaufgabe zu erfüllen. Und dann ist auch Sinnhaftigkeit empfunden. Dann ist auch das Leben erfüllt. Mhm. Also die Erfüllung kommt aus dieser Kombination von Erfüllung durch das, was ich eigentlich mitbringe. Mhm. Und deswegen ist meine Suche, und insofern wäre das eine wunderschöne Ergänzung zu der bestehenden Medizin, wenn man das machen würde. Wenn jemand Krebs hat, dann würde mich, wenn ich ihm helfen darf, interessieren, warum hat er das? Warum hat er dieses Symptom ausgebildet? Um eine langfristige Heilung zu haben, brauchen wir diesen Grund und müssen auch eine Veränderung in diesem Leben passieren lassen. Du hast ja ganz klar schon gesehen, du hast eine Veränderung in dein Leben gebracht. Du hast ein Spüren gehabt, da stimmt was nicht. Das ist für mich nicht der Weg. Und hast das Ruder rumgeworfen. Und so hat Clemens auch in seiner weltweiten Suche nach Spontanheilung immer festgestellt, unabhängig davon, welcher Schamane oder welcher Heiler das war, kein Patient ist gesund geworden, wenn er nicht verstanden hat, was er in seinem Leben verändern muss.
Okay, also du gibst durch deine Arbeit so Hilfe zur Selbsthilfe auch.
Genau. Ja.
Ah, okay.
Das ist das Wesentliche.
Okay. Ja. Moving Voice habe ich da noch stehen. Mhm. Das ist jetzt quasi die Tanzarbeit, die du beschrieben hast, auch so, dass die Menschen in ihre eigene Körperlichkeit zurückbringen. Aber wie ist dann die Verbindung zur Stimme dazu gekommen? Oder vor allem, was passiert dann da, wenn man das Tönen und nicht das Singen, sondern das Tönen mit in diese Arbeit noch integriert? Was passiert da?
Ja, da ist der Atem der Schlüssel. Also die Atembewegung, wenn ich mal sage, der Tanz des Atems und der Herzschlag sind die beiden Dinge, die wir am stärksten wahrnehmen als Körperfunktionen. Und wir kennen das selber, wenn wir jemanden am Telefon haben, den wir kennen, dann hören wir schon, wie geht's dir heute? Was ist los? Deine Stimme klingt so komisch. Das heißt, die Stimme als Atemverlängerung ist eigentlich der komplette Ausdruck unserer Befindlichkeit. Und die anderen hören das meistens mehr als wir selber. Und deswegen gilt es, diese Stimmverbindung auch selber mal wieder mehr zu spüren. Mhm. Im Tönen spürt man dann, was man mit der Stimme sich selbst geben kann und was man mit der Stimme auch rauslassen kann. Ist ja klar, wenn man wütend ist, dann möchte man auch mal schreien.
Ja. Macht ihr das auch?
Natürlich machen wir das. Und umgekehrt, die Stimme erheben, hat immer etwas mit Seele nach außen bringen zu tun. Mhm. Und wir singen und tönen natürlich auch, bis die Seele hüpft und bis es ihr gut geht. Also diese Funktion des Emotionen nach außen bringen, aber auch umgekehrt gute Gefühle in sich aufnehmen und wir besingen auch einander. Es ist also eine Schwingung dem anderen schenken, wir sind ja Schwingungswesen. Also kann auch die Stimme den anderen in ein Wohlgefühl bringen, eine Heilungssituation bringen.
Es ist für viele schwierig, am Anfang so zu tönen. Da ist wieder unser deutsches Denken so nach dem Motto, der Deutsche singt nicht, der Deutsche tanzt nicht, so eher stöckern irgendwo. Wie knackst du die Nuss bei den Menschen?
Ja, indem ich selber singe. Ich bin ja keine Sängerin in dem Sinn. Und ich habe einfach angefangen zu singen und gesagt, darauf kommt es nicht an.
Du lebst es einfach vor.
Genau, also wir singen gemeinsam und die mantrischen Lieder, die ich da mache, sind ja so simpel, das kannst du ja sofort lernen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl. Fertig. Mhm. Mehr brauchen wir nicht. Und das ist ein Text, der wirkt. Mhm. Nicht nur die Wortkraftschwingung wirkt, sondern eben auch das Lied wirkt. Wenn man da die richtige Kombination zwischen Song und Text hat. Und da habe ich ja einen wunderbaren Partner getroffen, den Michael Mosaro aus Wien, mit dem ich die erste CD produziert habe. Inzwischen arbeite ich auch noch mit anderen Künstlern, anderen Musikern und komponiere inzwischen auch meine eigenen Songs. Mhm.
Du hast vorhin gerade die 5 Punkte angesprochen, die du in deinem Buch erwähnt hast. Möchtest du da noch bitte drauf eingehen? Wie bist du darauf gekommen, auf diese 5 Punkte?
Mhm. Ja, das ist die Arbeit zusammen mit Clemens, in der wir festgestellt haben, dass es also notwendig ist, bevor man miteinander arbeitet, erstmal ein System zu entwickeln. Und das ist mit meinen tänzerischen Übungen natürlich sehr, sehr schön, indem man sich selbst im Spiegel sieht. Mhm. Wer bin ich? Wo bin ich überhaupt?
Also das nennen wir Status. Erst mal angucken.
Ja. Wo ist mein Glaubenskonzept? Was ist für mich denn in meinem Leben wirksam? Wir gehen davon aus, das, was du erhöhst für dich als Macht, ist auch das, was Macht hat. Mhm. Und da muss man sich halt manchmal fragen, will ich, dass das Macht hat? Ne? Kann ich das nicht auch umentscheiden? Das ist dann im Laufe der Zeit dann auch möglich. Also Status ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, finde eine Verbindung zu dir selbst. Also, wer bin ich als geistiges und körperliches Wesen? weiß ich, wie es mir geht. Und auch da sind meine Übungen natürlich ein sehr leichtfüßiger Zugang, weil man über Tanz, da ist man sehr abgelenkt, auch sehr spontan sein kann. Mhm. Und vor allen Dingen intuitiver Tanz. Hier wird ja kein Schritt gelernt. Und da kann ich mich selber erkennen, wenn die Vorstellung gegeben wird. Also es geht immer um das Bild, was ich mir im Kopf produziere, nachdem ich tanze oder was ich in den Tanz bringe, dann kann ich natürlich auch in der Körperlichkeit sehen, wo ich mich befinde. Mhm, das machen wir oft in Zweierübungen, dass man dem anderen auch Rückmeldung gibt. Ja, das ist der zweite Punkt, die Connection, wie wir sagen, die Verbindung mit sich selbst. Und das geht natürlich auch über den Atem, über Atemmeditationen, über tiefe Gespräche auch.
Okay, das kommt dann auch.
Ja, natürlich. Ja, und der dritte Punkt ist dann, wenn man in ein Seminar kommt, möchte man irgendwas ändern. Was willst du an diesem Wochenende in deinem Leben verbessern? Ne, da steht dann, am besten nimmst du das Wichtigste. In dem Fall würdest du sagen, ich will nie wieder Krebs haben. Wie stelle ich das an? Und das wäre vielleicht dein Punkt, den du an dem Wochenende lösen willst. Mhm. Und das ist dein Thema. Und das muss man erstmal formulieren lernen. Und zwar auch so, dass das Unterbewusste damit etwas anfangen kann.
Also das Ziel dann aussprechen auch oder sich formulieren
selber. Genau, ja. Mhm. Wir schreiben das aber dann auf. Wir erarbeiten einen ganzen kurzen thematischen Satz. Und da kommt jetzt die Nachtarbeit ins Spiel. Also wir haben gemerkt, dass alle künstlichen Formen von Versenkung, um an die Intuition zu kommen, an die innere Weisheit zu kommen, anstrengend sind.
Was meinst du mit Versenkung?
So meditative Versenkung.
Ah ja, okay. Ja.
Dass es viel, viel einfachere Dinge gibt, nämlich die, die wir natürlich leben jeden Tag. Mhm. Wir wachen jeden Tag auf und wir schlafen jeden Tag ein. In dieser Übergangsphase zwischen Wachbewusstsein und Tiefschlaf gibt es Zwischenstufen. Mhm. Und da geht es um Absenkung der Gehirnfrequenzen. Wir greifen sozusagen einen Wachzustand, der noch kein kompletter Wachzustand ist, ab. Wir nennen das Alpha-Phase. In der wird eine Bewusstheit erlangt, das trainieren wir. Ich mache das zum Beispiel gerne beim Aufwachen, indem ich ganz einfach jeden Gedanken, der mir in den Kopf kommt, in dem Moment wahrnehme, erstmal bewusst wahrnehme.
Aha. Also wenn man aus dem Schattenreich zurückkommt.
Genau, wenn du aus einer so tiefen Versenkung rauskommst, wo die Ratio noch keine Kraft hat. Mhm. Da denkst du noch nicht an deine To-Do-Liste, da denkst du noch nicht, ah, den muss ich noch schreiben, das muss ich drin. Das ist dann schon Ratio. Ne? Solange man noch nicht aufstehen will, sagt, Mensch, das kann klingeln ohne Ende, ich habe keinen Bock. Ne? So, das ist genau diese Phase, in der man sich trifft, kann man sagen. Und da gibt es auch einen ganz schönen Test, also wenn man jetzt kein Thema hat, ich sage immer, probier doch mal eine Liste zu schreiben, mit den 5 wichtigsten Dingen in deinem Leben. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Ne? Das erste ist das Wichtigste. Okay, hast du eine Weile drüber nachgedacht, legst du dir abends aufs Nachtkästchen und dann fragst du mal deine Seele, wie die darüber denkt. Oder dein Inneres oder deine innere Stimme. Die Wörter dafür sind inneres Kind. Vollkommen egal, das Es. Ja, also sind im Grunde dasselbe gemeint. Ja, und da wird man erstaunt feststellen, wenn man das so programmiert als letzten Gedanken, ich möchte gerne wissen, ob das wirklich meine Liste ist, was ich als Wichtigstes empfinde. Entweder wacht man mit einem komplett anderen Punkt auf oder man sieht den Punkt 4 oder 5 plötzlich als, wow, das ist das, was mich gerade beschäftigt. Das heißt, wir haben sehr, sehr häufig eine Differenz zwischen unserem rationalen Empfinden und unserer emotionalen Wirklichkeit. Und in diesem Spiel oder in dieser Übung kann man erkennen, worum geht es denn wirklich in einem? Was bewegt einen denn wirklich? Mhm. Und daran dann eben auch in der Form arbeiten, dass man das auch wandeln kann. Und das ist der nächste spannende Schritt, den wir Transformation oder Transformationsarbeit nennen. Also Dokumentarfilmer, wollte ich vorhin sagen, der stellt fest, die Wirklichkeit ist das, was wirkt. Das heißt, das Gehirn kann zwischen Realität und Fiktion nicht unterscheiden. Sondern Wirklichkeit ist das, was wir daraus machen. So wie ich vorhin gesagt habe, wir geben jedem Event ein Plus oder ein Minus. So können wir auch rückwirkend traumatische Ereignisse, zum Beispiel in der Kindheit, umschreiben. Nicht umschreiben, sondern umschreiben heißt transformieren oder transkribieren, indem wir Und das ist gar keine so leichte Aufgabe, erkennen, worum es denn in dieser Szene konkret überhaupt gegangen ist. Das heißt, was ist denn die Hauptseelenverletzung an der Situation? Mhm. Angenommen, ein Missbrauch in der Kindheit ist passiert, dann ist die Frage, ist es die physische Ebene oder was ist denn da so furchtbar gewesen? Dass der Vater, die Vertrauensperson, die Liebesperson, Person des Lebens, neben der Mutter, die wichtigste Person im Leben, dass genau der etwas tut, was mir schadet, zum Beispiel. Das ist das, was zum Beispiel für eine Frau am verletzendsten sein kann, wenn sie als Kind ein solches Erlebnis hatte. Ja. Nun kann man das Erlebnis ja nun nicht ausradieren. Die Psychologie, die bringt ja immer um Annahme dieser Situation. Und wir machen was anderes. Wir sagen, stell dir doch mal vor, wie wäre es denn gewesen, wenn? Rein fiktional. Stell dir mal so vor, dass du die Situation so gelöst hättest, dass sie zu aller Zufriedenheit, zu deinem Seelenheil und aller Zufriedenheit und Harmonie gelöst wäre. Und dazu ist es natürlich nicht sinnvoll zu sagen, ja, dann wäre es gar nicht passiert. Denn dann hat man nicht verstanden, wo der Konflikt und wo auch die eigene Verhaltensänderung einrasten hätte müssen. Denn das ganze Spiel, so denke ich, ist nur passiert in deinem Leben, um dir zu zeigen, dass du etwas hättest anders tun können. Es geht nur um Charakterentwicklung. Also, in der Situation, du hättest schreien können, du hättest ihn kneifen können, du hättest ihn boxen können oder hättest klar sagen können, das will ich nicht. Oder hättest zu deiner Mutter gehen können und sagen, der Papa macht da was mit mir, was ich nicht will. Ja, und oftmals merkt man ja, dass ein Opfer in einer Art Starre verharrt und die Leidensposition weiterhin erträgt. Mhm. Und es geht wirklich darum, rauszukommen aus diesem Verhalten.
Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieses Fünf-Punkte-Programm oder die Arbeit, die du machst, insgesamt ja auch so wie ein Coaching, wie so ein bisschen Psychotherapie. Nicht negativ besetzt, sondern quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Durch die ganze Körperarbeit auch.
Genau, Körperarbeit ist eigentlich nur der Einstieg in eine ganz gravierende, tiefgreifende, seelisch-geistige Arbeit, die ein Clearing, so nennen wir das ja auch, eine Klärung einer solchen Situation zur Folge hat, aber nicht in der therapeutischen Situation, in dem ich die Weisheit mitbringe, sondern umgekehrt, ich gehe davon aus, dass die Weisheit in dir selber steckt.
Okay.
Sondern ich helfe dem anderen nur, diese Weisheit zu entdecken.
Okay. Spannendes Feld. Ich wusste gar nicht, dass es so umfangreich ist. Und ich muss dich zum Schluss aber noch ein bisschen was fragen, was Allgemeines. Ja?
Darf ich noch den letzten Punkt sagen? Der fünfte, letzte Punkt wäre die Balance. Es ist nicht ganz egal, wenn ich auf einem Seminar war, dann bin ich vielleicht euphorisch und sage, wow, das war toll. Und ein paar Tage später bröckeln dann die guten Vorsätze und hinterher ist das Ganze wieder wie vorher.
Wie kann man es in den Alltag integrieren?
Genau, hier geht es ja wirklich um Verhaltensänderungen. Und diese Übungen und Mantren, die ich mache, sind auch selbstgestaltend. Das heißt, der Klient gestaltet seine Übungen individuell selber auf sein Thema hin zugeschnitten und nimmt dieses Konzept mit nach Hause als Ritual. Abgesehen von der Lebensänderung, die er vielleicht vollziehen muss, kann er sich jetzt Anker setzen als Erinnerung für sein Zellgedächtnis. Also, was er wirklich ändern möchte in seinem Leben, sollte auch eine Form haben, die eine verbale Form, also einen Satz beinhaltet, zum Beispiel eine affirmative Formulierung. Wenn ein Mädchen sagt, ich gehöre mir oder ich liebe mich selbst, oder ich darf mich wehren. Je nachdem, was als Verhaltensänderung gefordert ist, kann man sich seinen Satz suchen. Und den kann man tanzen, den kann man singen, den kann man einbauen in eine Meditation. Auf jeden Fall wichtig ist, dass etwas passiert. Und wenn du es dir nur mit dem Computer ausdruckst und in jedes Zimmer hängst, dass es einfach präsent ist.
Ja, okay.
Denn wir lernen durch Wiederholung. Das kennen wir nun selber.
Okay. Okay, jetzt verstehe ich das. Und das ist wirklich auch eine gewisse Therapie. Also die Selbsterkenntnis, den Spiegel,
genau.
Dann wo stehe ich, wo möchte ich eigentlich hin und dann die Konsequenzen daraus. Also vielen, vielen Dank, dass du diese Arbeit machst und dass du uns Deutschen ein bisschen das Hölzerne nimmst. Also ich hoffe, dass viele Menschen noch zu dir in dein Studio kommen. Und die letzte Frage, die ich dir stellen wollte, ist, ja, wir leben in ziemlich unruhigen Zeiten und was würdest du dir hoffen von der nahen Zukunft, wenn du so ein bisschen so den großen weltpolitischen Blick jetzt mal ein bisschen schweifen lässt? Was glaubst du, was passieren wird? Fährt das Ding gegen die Wand oder hast du Hoffnung?
Mein Hobby ist ja die Physik und es gibt für mich nichts, was es nur einmal gibt. Das heißt, was sich in der Physik, sprich auf der physischen Ebene abbildet, ist das, was das Prinzip des Universums ist. Und es gibt in einem Meer nicht nur Wellen, Berge. Ich bin Windsurferin und habe das auch selber erfahren, auch wenn man immer auf der Welle surfen möchte, es gibt irgendwann Täler.
Täler, ja.
Das heißt, das Auf und Ab. Das Einatmen und das Ausatmen sind wesentliche Teile eines funktionierenden Systems. Mhm. Und auch der Zusammenbruch ist notwendig, um Neues zu schöpfen. Ich sehe unser System als komplexes Energiesystem, in dem Energien sich gegenseitig bedingen. Mhm. Das heißt, in einer polaren Welt kann es nicht nur heiß geben und nicht nur kalt geben. Wir müssen akzeptieren, dass es beides gibt. Dass es also die Wellenberge und die Wellentäler gibt. Und wir müssen das Positive darin verstehen lernen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Finanzsystem haben, was so marode ist, dass ohne eine Riesenkatastrophe keine Umkehrung mehr möglich ist oder weil es so extrem ist. Ich sage immer, es gibt einen Strahl, wenn man sein Verhalten oder sein Denken auf einem Zahlenstrahl sieht, dann kann man sagen, von 1 bis, hier ist 0, 1 bis 10 plus, 1 bis 10 minus. Wo bist du heute in deinem politischen Bewusstsein? Können wir ja mal gerade abfragen, wo siehst du dich?
In meinem politischen Bewusstsein?
Ja, von 1 bis 10 plus und 1 bis 10 minus. Würdest du dich da?
Ja, genau in der Mitte.
Du würdest dich in der Mitte sehen. Ja. In der Mitte passiert ja am wenigsten. Aber wenn du natürlich ein Extremist bist, dann hast du den größten Widerstand. Mhm. Ja, und so denke ich, das Verhalten der Menschen oder unser Lernen heißt auch sich einpendeln auf einen Zustand, der bei Null natürlich dann keine Bewegung mehr hat. Dann sind wir aber erleuchtet. Ich glaube, wir sind alle noch nicht erleuchtet. Wir sind hier, um uns zu erfahren in den Gegensätzen. Das heißt, ich glaube nicht an Katastrophe und Weltuntergang, sondern ich glaube an das gut funktionierende Weltsystem. Mhm. Und ich fühle mich als Teil davon und möchte in diesem Teil positiv wirken dürfen. Das heißt, in dem Bewusstseinswandel ein Stein des Anstoßes sein, deswegen bin ich ja heute hier, um die Freiheit des Einzelnen zu stärken, die Kraft des Einzelnen und das Bewusstsein dafür, dass der Einzelne viel bewegen kann, weil er ein Feld schafft und in diesem Feld auch andere in Resonanz gehen können.
Das kaufe ich so. Das gefällt mir. Das schaue ich mir gerne nochmal an, dann die Sendung. Und dann nehme ich mir den Satz so als Spruch über den Spiegel. Ja. Astrid, wirklich vielen Dank, dass du die Arbeit machst, dass du da warst und alles Gute
für
dich.
Ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank.
Alles Gute, ja. Und liebe Zuschauer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein kleines Mantra noch zum Schluss. Das habe ich nämlich gefunden auf der Seite von der Frau Kubi und das heißt, Leben ist Bewegung, wer sich bewegt, ist lebendig. Wer sich nach Musik bewegt, tanzt sich frei und wer dabei auch noch singt, ist glücklich. Vielleicht könnt ihr das ja mal ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit.